Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 7. März. Wir zeichnen am Morgen auf und bei mir sind Lisa Marx aus unserem Redaktionsbüro in Berlin. Hallo Lisa.
Hallo.
Und bei uns ist Peter Martens aus unserer Redaktion in Wien. Hallo Peter.
Hallo Christian.
Peter, schön, dass du dabei bist. Natürlich auch Lisa, schön, dass du wieder dabei bist. Peter, du bist das erste Mal dabei. Ich finde es eine tolle Sache. Ich hatte letzte Woche im Podcast angekündigt, dass wir auch in Zukunft öfter mal auf unsere Nachbarländer gucken wollen, wo wir ja auch jeweils mit Redaktionen vertreten sind, in der Schweiz und eben auch in Österreich. Und was bietet sich da besser an, als auf eine Regierungsbildung zu gucken, die ja schon spektakulär war, die aber jetzt endlich in einem Ergebnis gemündet ist. Es liegt ein Regierungsprogramm vor seit der letzten Woche. Da wollen wir zwar beide mal ein bisschen reingucken, was steht drin, aber trotzdem, wir gehen davon aus, dass die meisten Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bisher ja noch aus Deutschland kommen, weil wir meistens ja die deutschen Themen hier besprechen. Lass uns noch mal ganz kurz drauf gucken, was ist passiert. Ende September war die Nationalratswahl in Österreich. Die FPÖ ist erstmals als stärkste Partei hervorgegangen. Die ÖVP, die zuvor die Regierung zusammen mit den Grünen gebildet hat, ist nur auf Platz 2 ins Ziel eingelaufen. Und die ÖVP hat aber vorher angekündigt, wir werden weder mit der FPÖ regieren, noch erneut mit den Grünen. Die haben sich in der Regierungszeit ganz schön verkracht. Da gab es kein Miteinander mehr. Und die ÖVP hat auch ganz klar die FPÖ im Wahlkampf als ihren Hauptgegner ausgemacht, auch ordentlich gegen die geschossen. Blieben also nur zwei andere Parteien noch im Parlament übrig. Die SPÖ, mit der die ÖVP jetzt auch nicht unbedingt ein besonders freundschaftliches Verhältnis pflegt, und die Neos. Also haben sie Regierungsgespräche aufgenommen, aber nicht erfolgreich zu Ende geführt. Das war eigentlich so die erste Etappe.
Ja, die erste Etappe war tatsächlich so, aber ich möchte zu Beginn vorausschicken, der Podcast, den wir heute am Freitagvormittag aufnehmen, könnte aktueller nicht sein. Es ist jetzt tatsächlich, geht es Schlag auf Schlag, und zwar letzte Woche hat die Regierung, die neue Regierung, das Regierungsprogramm präsentiert zum ersten Mal. Am Montag war Angelobung beim Bundespräsidenten und genau jetzt, an diesem Vormittag, präsentiert die Regierung ihr Programm im Nationalrat, und gleich dort sollen auch schon die ersten Energiegesetze beschlossen werden. Das werden auch gleich mit die umstrittensten Gesetze der Stunde sein. Aber zu der Genese, es ist vielleicht nicht ganz so scharf, wie das bei der deutschen Ampel beim großen Nachbarn abgelaufen ist. Schwarz und Grün haben sich sehr wohl bis zum Schluss verstanden. Es ist nur in gewisser Weise ein strategisches Interesse gewesen, nicht mehr unbedingt aufgrund der divergierenden Positionen noch einmal miteinander es zu probieren, zumal die Grünen sehr stark verloren haben und runtergekommen sind auf 8%. Ganz kurz für deutsche Hörer, zwischen der ÖVP, der bürgerlichen ÖVP, die bis jetzt sehr meistens in der Regierung gewesen ist, und der rechtspopulistischen FPÖ gibt es im wirtschaftlichen Bereich und energiewirtschaftlichen Bereich durchaus Übereinstimmungen, wie auch in einigen anderen politischen Feldern. Das große Problem ist, scheint vielen zu sein, die Person von Herbert Kickl, dem Parteichef der Freiheitlichen. Mit dem hat es schon zwei Regierungen davor Schwierigkeiten gegeben, und mit dem war es jetzt auch, schien es auch jetzt die größte Schwierigkeit zu sein, die eine blau-schwarze Koalition verhindert hat. Aber ja, das nur soweit vorausgeschickt.
Ja, also im Wahlkampf haben sie das ausgeschlossen. Trotzdem kam es dann dazu, dass FPÖ und ÖVP auch in Regierungsverhandlungen getreten sind, nachdem zuvor das geplante Dreierbündnis nicht zustande gekommen ist. Und du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt Gemeinsamkeiten, und es sah anfangs auch durchaus danach aus, dass es da gegebenenfalls schnell zu einer Regierungsbildung kommen könnte. Die Besonderheit ist ja auch, muss man ja vielleicht auch nochmal erwähnen, tatsächlich wäre die ÖVP dann ja nur der Juniorpartner gewesen. Der bisherige Bundeskanzler von der ÖVP, Karl Nehammer, hat das ausgeschlossen. Er ist also während der Regierungsbildung zurückgetreten und der bisherige Generalsekretär Christian Stocker hat dann die Verhandlungen übernommen. Mit der FPÖ, die haben auch eine ganze Zeit lang angedauert, aber auch die sind nicht ins Ziel gekommen.
Ja, richtig. Wenn wir jetzt der Klarheit halber chronologisch vorgehen, zuerst waren Wahlen, danach wurde ein Regierungsbildungsauftrag, das ist in Österreich alles ein bisschen aristokratischer, vom Bundespräsidenten erteilt, an den Zweitplatzierten, die ÖVP, die dann eine Dreierkoalition erfolglos versucht hat zu bilden, weil der kleinste Partner, nämlich die wirtschaftsliberale Partei NEOS, ausgeschert ist und den Verhandlungstisch verlassen hat. Daraufhin hat dann die ÖVP sich durchgerungen, doch noch mit den Freiheitlichen zu verhandeln. Und in diesem Moment hat dann tatsächlich der bisherige Bundeskanzler Karl Nehammer gesagt, gut, ohne mich, auf Wiedersehen. Seitdem war eine Übergangsregierung im Amt. Und diese Verhandlungen sind ebenfalls gescheitert, letztlich, um es kurz zu machen, an dem Streit, dass die Freiheitlichen Bundeskanzleramt, Finanzministerium und Innenministerium haben wollten. Das ist jetzt nicht wirklich energiepolitisch, aber reicht hinein in die Energiepolitik der Gegenwart. Gescheitert ist es am Ende an dem Streit über den Zugriff zu den Geheimdiensten und wer bekommt das Innenministerium? Da hat sich die ÖVP einfach komplett quergelegt. Und so sind dann die Verhandlungen der zweite Anlauf zu einer Dreierkoalition. Noch einmal hat ein Anlauf stattgefunden und diesmal mit einem offenbar deutlich besseren Willen und in einer deutlich besseren Atmosphäre, sodass es tatsächlich relativ bald zu einem Ergebnis geführt hat. Teilweise auch deswegen, weil bereits viel vorgeleistet wurde an Vorarbeit, wo man sich hätte einigen können.
Ja, also spektakuläre Wendung.
Wer wird denn jetzt eigentlich Kanzler? Ist es dann der Stocker oder wer ist es?
Richtig, das ist der konservative Politiker Christian Stocker. Ja, der ist quasi zum Zug gekommen, nachdem Karl Nehammer sehr kurzfristig zurückgetreten ist.
Ja, bevor wir vielleicht noch auf das weitere Personaltableau mal gucken, weil das ist ja auch immer spannend, wer ist ja künftig für die Energiepolitik in Österreich zuständig. Lass uns mal in das Regierungsprogramm reingucken, das die Parteien jetzt in der letzten Februarwoche vorgelegt haben. Da ist ja natürlich auch, das ist für den Energiesektor natürlich hochspannend, welche Regierung kommt da jetzt zusammen? Wäre es eine FPÖ-ÖVP-Regierung geworden, hätte es wahrscheinlich auch andere energiepolitische Weichenstellungen gegeben, die womöglich auch einen anderen Geist ausgesendet hätten. So ist es jetzt eine Regierung, die schon auch zumindest bei den übergeordneten Zielen doch relativ klar an dem bisherigen Kurs festhält und fortführt und die auch, ich glaube, das ist so eine Kernbotschaft, die jetzt sehr, sehr zügig bereits vorliegende Gesetze auf den Weg bringen will.
Man muss sagen, wie eine blau-schwarze Koalition energiepolitisch sich aufgestellt hätte, ist nicht ganz klar, weil die Freiheitlichen so eine Art Blackbox sind, was Energiepolitik angeht. Bis auf ihre Russland-Freundlichkeit und bis ihre Betonung, Pipeline-Gas aus Sibirien sei sehr wichtig für den Standort, bis auf diesen Umstand und eine grundsätzliche Kritik an der Energiewende und auch damit verbunden an Brüssel, bis auf diesen Umstand sind die Freiheitlichen nicht ganz klar. Also man wird doch nicht schlau aus denen. Die Beobachter hier, die haben sich auch bei den großen Abstimmungen im Nationalrat bisher, bei denen auch eine Oppositionspartei zustimmen musste, schön enthalten. Und mehr oder weniger einfach nur kritisiert, aber nichts wirklich groß vorgeschlagen. Das ist sehr stark vereinfacht, die Position der Freiheitlichen. Was das Regierungsprogramm angeht, so höre ich aus der Energiewirtschaft, dass tatsächlich eine freudige Überraschung herrscht darüber, dass sehr vieles sehr gut klingt. Also man hätte so viel Übereinstimmung mit den von der Branche geforderten Positionen nicht erwartet. Und tatsächlich liest es sich recht, recht gut. Und ja, auf den zweiten Blick, das hört man auch aus der Branche, wird erkennbar, sehr vieles sind gute Überschriften. Aber diese und diese Überschriften sind noch nicht mit Leben gefüllt und es ist noch nicht klar, wie diese drei sehr unterschiedlichen Parteien das im Parlament durchbringen werden. Das Wichtigste zusammengefasst ist, was man vielleicht wissen muss. Ich weiß nicht, der Erkenntnisstand unserer Hörer in Deutschland zu Österreich ist, Österreich hat sich vorgenommen, bis 2030 in der Stromerzeugung bilanziell 100% des Verbrauchs mit Erneuerbaren zu bestreiten und 2040 die Klimaneutralität zu erreichen. Das ist auch so ein nettes Ziel, von dem man erst abwarten muss, wann es jemals Realität wird. Aber das ist ein Ziel. Das sind diese zwei Ziele. Und die Stromversorgung 100% auf Erneuerbare umzustellen. Das zentrale Gesetz dafür war in der letzten Legislaturperiode das Erneuerbaren-Ausbaugesetz. Und kurz vorweggeschickt zum jetzigen Regierungsprogramm, diese Ziele werden beibehalten. Das ist das eine. Im Gasbereich, der halb angestrebte und halb erzwungene Ausstieg aus dem russischen Pipeline-Gas wird naturgemäß auch beibehalten. Das ist die Kontinuität.
Ja, das kann man ja deutlich erkennen, wenn man sich den Koalitionsvertrag anguckt. Also wie ich eingangs gesagt habe auch, sollen eben bereits vorliegende Gesetze, die den Ausbau der erneuerbaren Energien begleiten soll, die auch dem ganzen Stromsystem eine verbesserte Struktur geben sollen, wo es darum um die Einspeisung der erneuerbaren Energien geht, um verbesserte Netztarife, die ein Steuersignal senden, also ähnliche Dinge, die zum Beispiel auch in Deutschland über eine ENWG-Novelle zuletzt zumindest in Teilen angestoßen worden sind, die finden sich dann da auch. Das soll sozusagen zügig passieren. Genauso ist jetzt auch erstmals in dem Koalitionsvertrag ja auch eine Botschaft drin, dass Österreich ein Wasserstoffkernnetz erhalten soll. Das ist jetzt nicht ganz überraschend, aber gleichzeitig finden sich auch mehrere Überschriften, so wie du es gesagt hast. Ein Koalitionsvertrag regelt natürlich nie die Details, aber sind Absichtsbekundungen, auch den Ausstieg aus der Gasnetzinfrastruktur zumindest regulatorisch und vom Rechtsrahmen her zu begleiten. Also viele Punkte, die natürlich sich immer in so einem Energiekapitel eines Koalitionsvertrags finden. Aber du hast gesagt, die Branche ist erstmal erleichtert und hat es freudig aufgenommen. Allerdings muss man auch sagen, eines der Hauptprobleme in diesen ganzen Koalitionsverhandlungen davor war ja auch immer, dass Österreich auch ein Budgetproblem hat. Also es geht um den Staatshaushalt, so wie in Deutschland, dass Milliarden fehlen. Und da muss ja die Energiewirtschaft jetzt tatsächlich auch einen ordentlichen Beitrag leisten. Und das ist ein Punkt, über den die Energiewirtschaft jetzt nicht sonderlich erfreut ist.
Sehr gerne kommen wir sofort dazu. Aber recht wichtig scheint mir zu sein, dass im Regierungsprogramm auch drin steht und auch angekündigt wurde jetzt dieser Tage, dass drei sehr große und für die Branche sehr wichtige Gesetze schon bis zum Sommer kommen sollen. Und auf die wird tatsächlich sehr, sehr, sehr sehnlich gewartet, weil die in ihren Bereichen eine wichtige Grundlage bilden, um überhaupt arbeiten zu können.
Okay, das ist ja der freudige Teil, wie ich gerade schon gesagt habe. Lass uns mal auf den Teil gucken, der eben nicht so freudig ist. Also die Energiewirtschaft soll sich mit Abgaben an der Budgetsanierung beteiligen. Das ist schon auch eine Besonderheit und keine gute Nachricht für die Energiewirtschaft.
Österreich hat ein recht hohes Budgetdefizit und es droht ein Defizitverfahren von Seiten der EU-Kommission. Und dieser Punkt wird einer der prägenden Punkte sein der kommenden Legislaturperiode und damit auch der Energiepolitik. Und geplant ist neben einer Bankenabgabe auch eine recht umstrittene Energieabgabe. Und zwar ist geplant, dass diese sogenannte Abgabe auf Übergewinne, die eingeführt worden ist, während der Gaskrise verlängert wird. verlängert und verschärft. Das ist, das soll sich bewegen in einem Volumen von circa 200, 250 Millionen pro Jahr. Das ist das eine. Das andere ist, und damit sind wir jetzt im heutigen Vormittag gelandet, gewissermaßen über den Kopf des Wirtschaftsministers Wolfgang Hartmannsdorfer hinweg, der künftig für die Energiepolitik zuständig sein soll, hat der Finanzminister, der von der ÖVP kommt, hat der Finanzminister Markus Materbauer einen Gesetzesvorschlag eingebracht, über den heute verhandelt werden soll, dass nämlich zusätzlich zu dieser Energiekrisenabgabe noch eine neue Steuer hinzukommen soll. Und die soll sich bewegen, die soll auf die Erzeugung fällig werden, bei Strom von 3 Euro je Megawattstunde und bei Gas von circa 4 Euro je Megawattstunde. Und das soll noch einmal wieder einen Betrag von circa 250 Millionen Euro haben. Das bedeutet, wir reden hier von Abgaben in einem Volumen von ja ungefähr 0,5 Milliarden, von denen vor 2 Wochen noch keiner was wusste. Und das sind naturgemäß Dinge, die die Branche nicht allzu sehr freuen. Und da zeigen sich auch gleich, kaum ist die Regierung im Amt, die ersten Diskrepanzen, weil die Bürgerlichen wollten das nicht, die NEOS wollten das auch nicht. Und selbst in der SPÖ gibt es Menschen wie den Infrastrukturminister Peter Hanke, der bisher Chef der Wiener Stadtwerke gewesen ist und damit des größten österreichischen kommunalen Dienstleisters und damit auch der Wiener Energie, der das vermutlich auch nicht allzu gut findet. Aber so ist es.
Das ist natürlich echt ein Hammer, 0,5 Milliarde pro Jahr, die abgeführt werden muss. Die Energiewirtschaft will sich auch dagegen wehren. Man darf gespannt sein, was dabei rauskommt. Du hast den neuen für Energie zuständigen Wirtschaftsminister angesprochen. Bisher gab es ein grün geführtes Ministerium, das ganz viele Themen unter einem gemeinsamen Dach hatte, von Klimaschutz über Umwelt, über Mobilität. Und jetzt gibt es ein Wirtschafts- und Energieministerium, so wie es das in Deutschland bisher auch gab, wobei nicht sicher ist, ob es das in Deutschland in der Form auch noch in Zukunft genauso geben wird. Wir kommen gleich noch auf das Thema Deutschland. Wolfgang Hartmannsdorfer, was weiß man über den? Was ist von dem zu erwarten? Ganz kurz zum Schluss, Peter.
Ja, Wolfgang Hartmannsdorfer, Jahrgang 79, ist ein oberösterreichischer Politiker, Gemeinderat, Landesrat, inzwischen Parlamentarier. Vom beruflichen Hintergrund ist er lange Zeit in der Wirtschaftskammer gewesen. Das ist einer der zwei Sozialpartner. Das bedeutet, das ist eine Institution, die den Mittelstand in Österreich vertritt, und zwar sämtliche Branchen. Also jemand, der durchaus eine wirtschaftsfreundliche Brille aufhat.
Okay, und er hat sich auch durchaus mit windkraftfreundlichen Thesen zuletzt hörbar gemacht. Und das ist durchaus ja eine Besonderheit in Österreich, ein umstrittenes Thema. Aber welchen Kurs er einschlägt, das werden wir dann sehen. Vielen Dank, Peter, dass du uns über die Regierungsbildung in Österreich berichtet hast. Vielen Dank dafür. Und klar, auch in Deutschland reden wir über eine Regierungsbildung. Wir sind noch nicht so weit wie in Österreich. Wir hoffen, dass es bei uns nicht 5 Monate lang dauern wird. Wir haben ehrlicherweise auch nicht so viele Regierungsoptionen, wobei es auch ein paar spannende Parallelen gibt. Auch die Union hat in Deutschland sehr klar gemacht, sie will nicht mit einer AfD regieren. Dazu wird es vermutlich auch nicht kommen. Union und SPD sind dabei, momentan gerade Sondierungsgespräche zu führen. Lisa, du sitzt in unserer Berliner Redaktion, so wie ich normalerweise auch. Lass uns mal gemeinsam drauf gucken. Man kann direkt sagen, Union und SPD, die kleckern nicht, sondern die klotzen. Die bringen aber auch ein paar heftige Überraschungen eigentlich auch mit, denn das, was Kanzlerkandidat Friedrich Merz vorher ausgeschlossen hat, nämlich an die Schuldenbremse ranzugehen, das hat sich jetzt sehr schnell, sehr stark verändert. Es geht um hohe Milliardenbeträge, vielleicht holst du uns mal kurz ab.
Ja, du hast ja eigentlich schon vieles dazu gesagt. Genau, es sind 500 Milliarden, die da diese Woche beschlossen wurden, zumindest unter den beiden Sondierern. Also das heißt noch nicht, dass die 500 Milliarden wirklich kommen. Sie sind als Sondervermögen erstmal angelegt. Zudem ist auch eine Reform der Schuldenbremse jetzt im Gespräch, wo sich ja, wie du auch schon gesagt hast, Friedrich Merz im Wahlkampf klar positioniert hat, dass das eigentlich nicht für ihn in Frage kommt. Gut, es kommt dafür ja auch viel Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Also da gehen nicht alle mit. Trotzdem ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Union jetzt nicht an einem Strang zieht und er aus den eigenen Reihen befürchten muss, dass da keine Zustimmung ist. Was er allerdings befürchten muss, ist, dass er keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag dafür bekommt. Also sowohl für das Sondervermögen als auch für die Schuldenbremse ist es nötig, eine Zweidrittelmehrheit zu haben. Dafür bräuchte die Union und natürlich auch die SPD, die ja diesen Entschluss oder diesen Vorschlag mitträgt, bräuchten sie eine Mehrheit der Grünen oder Stimmen der Grünen und auch gegebenenfalls der FDP. Wir wissen alle, wie die Ampel geendet hat. Dass die FDP da mitmischt, ist unwahrscheinlich, aber auch die Grünen gilt es jetzt zu überzeugen und das dürfte für die Union nicht so einfach werden. Erstens, weil der Wahlkampf ja durchaus schon mit harten Bandagen geführt wurde. Da wurde ganz stark einfach ausgeteilt in alle Richtungen. Und zweitens muss man dazu sagen, diese 500 Milliarden Euro sind erstmal in Anführungszeichen nicht zweckgebunden. Es ist nicht klar, für was die genau verwendet werden sollen. Und da sagen die Grünen natürlich, also warum sollen wir wo zustimmen, wo wir im Nachhinein überhaupt nicht wissen, ob die auch für unsere Ziele, also zum Beispiel für den Klimaschutz und die Energieversorgung, eingesetzt werden. Und das soll ja tatsächlich in Einzelgesetzen geregelt werden. Und das finde ich doch relativ pikant. Also das mag auch gängige Praxis sein, aber es ist natürlich schon schwierig, die Grünen von einer Verfassungsänderung überzeugen zu wollen und dann quasi die Zweckgebundenheit zu regeln, wo man sie dann nicht mehr braucht und wo man quasi freie Bahn hat, das dann so zu bestimmen, wie man möchte. Und mit Mann ist natürlich die Union gemeint.
Also bevor überhaupt Koalitionsgespräche beginnen, merkt man schon, es wird extrem kompliziert. Also einerseits soll dieses ganze Paket ja jetzt noch von dem vormaligen Bundestag beschlossen werden, also der eigentlich gerade abgewählt worden ist. Das ist natürlich schon mal eine Besonderheit, das gefällt auch nicht jedem. Dann kommt natürlich dazu, dass wir in einer besonderen geopolitischen Lage sind, was eben dazu führt, dass auf der einen Seite die Union ja auch ordentlich den Verteidigungshaushalt eigentlich aufrüsten will und das geht eben nur auf der einen Seite über zusätzliche Schulden und auf der anderen Seite kommt eben das von der SPD geforderte Infrastrukturpaket. Und du hast schon gesagt, naja, das soll alles über Einzelgesetze geregelt werden und man weiß auch noch nicht so richtig, wie und was. Insgesamt sind es ja 500 Milliarden, 100 Milliarden davon sollen an Länder und Kommunen gehen, das Ganze verteilt auf 10 Jahre und es stehen 7 unterschiedliche Investitionsbereiche darin. Also es beginnt mit dem Zivilschutz über Bildung, Wissenschaft, dann der Gesundheitssektor, Verkehr, Forschung, Digitalisierung und eben Energie. Infrastruktur ist da auch erwähnt. Deshalb reden wir ja quasi auch darüber. Wenn man aber mal spaßeshalber so eine kleine Rechnung aufmacht und diese 400 Milliarden Euro, die dem Bund dann in den nächsten 10 Jahren zur Verfügung steht und das dann aufteilt, 7 Sektoren, 40 Milliarden Euro pro Jahr. Ja gut, dann bleibt dann tatsächlich gar nicht mal so viel übrig, wenn man in den Energiesektor guckt. Die Energieverbände haben sich geäußert, haben gesagt, schöne Nachricht, wir hätten auch an einigen Stellen Bedarf, wo investiert werden sollte vom Bund. Das ist natürlich, ist das die Kraftwerksstrategie, die Förderung neuer Kraftwerke. Es geht aber natürlich auch um den Ausbau der Stromnetze, aber eben auch der Wasserstoffnetze und der gesamten zugehörigen Wasserstoffinfrastruktur. Es wird da schon so ein bisschen breiteres Feld aufgemacht und eine der an den Sondierungen beteiligten Politikerin von der SPD, Manuela Schwesig, hat in der ARD schon mal so eine kleine Andeutung gemacht, wo die Reise im Energiesektor hingeht. Sie hat nämlich gesagt, also wichtigstes Anliegen ist uns eigentlich die Absenkung der Stromnetzentgelte. Und wir erinnern uns, da war doch was. Das sollte ja schon im Jahr 2024 passieren. 5,5 Milliarden Euro waren vorgesehen aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Das wurde dann jäh gestoppt durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs und Bundesverfassungsgericht, glaube ich. So genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Ich hoffe, du weißt es besser, Lisa. Auf jeden Fall ging es um 5,5 Milliarden Euro und da sind wir schon in etwa auf der Höhe des Betrags, über den wir jetzt aktuell vielleicht überhaupt noch reden, der für die Energiebereich zur Verfügung steht. Ja, gut, dann ist das Geld schnell weg, ne?
Ja, und vor allem, also wir hatten ja auch gestern darüber berichtet, es kam ja jetzt auch erst vom Copernicus-Projekt Ariadne nochmal eine Hochrechnung, wie viel Investitionsbedarf denn die Energiewende in den kommenden Jahr pro Jahr hat. Und ich meine, da ist die Rede von bis zu 131 Milliarden Euro. Natürlich muss man denen entgegenrechnen, dass es auch Einsparungen gibt, etc. Aber letzten Endes kommen wir dann immer noch bei 16 Milliarden pro Jahr raus. Und das ist nur die günstigste Prognose, wenn alle Effizienzpotenziale, Flexibilitäten etc. genutzt werden. Also ja, es bleibt dabei, das Dauerthema, wo kommt das ganze Geld her? Wie soll man diese Löcher stopfen? Es ist das Einzige, worauf man noch hoffen kann, aber auch das ist, wird natürlich nicht ausreichen, dass die Übertragungsnetzbetreiber ja schon die Diskussion nochmal Fahrt aufnimmt, ob man nicht die Stromverbrauchsprognosen etwas zu großzügig geschätzt hat. Also ob man wirklich den Netzausbau benötigt, der aktuell geplant ist. Ich meine, immerhin 3 von 4 Übertragungsnetzbetreibern sind sich da ja doch relativ einig. Die sagen, ja, man muss definitiv den Netzentwicklungsplan, man muss da Szenarien auch einrechnen, die von einem geringeren Stromverbrauch ausgehen. Und ich meine, das würde auch Kosten sparen. Aber es gibt auch Tenet, die da nicht ganz so mitgehen. Die sagen, naja, langfristig muss man schon auch gucken. Ich meine, die E-Mobilität und die Wärmewende, das spielt alles rein in die Elektrifizierung. Also die äußern sich da doch etwas verhaltener im Kontrast zu den 3 anderen. Aber auch das wird nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Wie du sagst, es wird, wir brauchen den Wasserstoffhochlauf, Wasserstoffinfrastruktur, die Kraftwerksstrategie. Da sind doch einige Löcher.
Da merkt man, die 500 Milliarden hören sich nach ganz viel an. Wenn man aber dann mal runtergeht, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so viel. Und eben, es ist eben zur Stunde auch noch nicht gewiss, ob das Ganze denn so kommt. Es ist rechtlich sicherlich machbar, das über den alten Bundestag zu beschließen. Da braucht es eben eine Mehrheit. Das heißt, der wahrscheinlichste Kandidat hier sind die Grünen. Denn wenn wir uns zurückerinnern, die Ampel ist gescheitert an einer Finanzierungslücke von 3 Milliarden Euro. Jetzt reden wir hier über 500 Milliarden. Das ist eher ausgeschlossen, dass die FDP da mitmacht. Das werden also im Bundestag die Grünen sein. Aber eben auch im Bundesrat wird noch eine Mehrheit dafür benötigt. Da müssen auf jeden Fall auch die Grünen mitspielen. Wenn Bayern zustimmen soll, müssen auch die Freien Wähler mitstimmen. Also das sind noch ein paar Hürden und es rumort auch ganz schön innerhalb der Union. Sie sagen, da haben wir gleich zu Beginn der Gespräche der SPD ein wunderbar großes Geschenk hingelegt. In dieser Debatte wird vielleicht ein Stück weit vergessen, dass es natürlich diese deutlich erweiterten Möglichkeiten für den Verteidigungsbereich natürlich in allererster Linie eine Forderung auch der Union ist, die natürlich der neuen geopolitischen Situation auch geschuldet ist. Ja, kompliziert und schwierig. Die SPD ist in die Sondierungsgespräche gestartet und hat gesagt, ja, es ist nicht ausgemacht, dass das eine erfolgreiche Regierungsbildung wird. Jetzt rumort es in der Union und es ist vereinzelt schon aus der Union zu hören. Es ist auch nicht ausgemacht von unserer Seite, dass wir mit der SPD in eine Regierung treten. Schwierig, weil, wenn man ehrlich ist, die gesamtpolitische Lage erfordert eigentlich eine zügige Regierungsbildung und 5 Monate wie in Österreich sollten wir uns auf jeden Fall nicht erlauben.
Das stimmt, aber man muss sagen, die Zeichen stehen ja durchaus schon darauf, dass es klappen sollte. Oder ich persönlich bin relativ positiv gestimmt, weil man muss sagen, wer sich auf 500 Milliarden Euro verständigt, ja, es mag rumoren, es mag auch bei der jungen Union rumoren, aber man muss auch mal ehrlich sagen, es gab auch viele CDU-Ministerpräsidenten, die schon im Vorfeld auch vor dem Wahlkampf gesagt haben, ja, es braucht auch eine Reform der Schuldenbremse. Also es gibt auch genügend, die das mittragen und es wäre schon ein Hammer, aber in diesen ungewissen Zeiten ist nichts gewiss. Es wäre aber ein Hammer, wenn es jetzt dann doch noch scheitert. Ich meine, wenn man sich schon so auf diese 500 Milliarden verständigt hat. Also wir wissen es halt doch nie.
Aber eine grundpositive Botschaft, die nehmen wir natürlich immer gerne auf und mit der gehen wir gerne auch aus der heutigen Podcast-Folge raus. Die Dinge sind kompliziert. Positive Botschaften und Hoffnungen sind da doch immer eben auch was sehr Schönes. Peter, Lisa, vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns in der nächsten Woche hier im Energate Podcast. Bis bald. Schöne Woche. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.